ich bin Alex und du hörst Hear Us Grow, die erste Startup-Doku als Podcast. Die Idee dieses Formats ist ganz einfach. Erstens, drei Gründer erzählen einmal im Monat ganz offen von den Ups und Downs ihrer Startup-Reise. Und zwar nicht so wie auf LinkedIn, wo alles ganz toll ist, sondern sie machen das ganz ehrlich. Zweitens, das Ganze machen wir über 6 Monate, also genug Zeit für die Gründerinnen und Gründer, um echte Fortschritte zu zeigen. Und drittens, mein Ziel ist, dass du lernst, wie es wirklich ist, ein Startup aufzubauen. In dieser Folge blicken wir zurück auf die letzten 4 Wochen, also ca. bis Mitte Oktober 2023. Torben von Rose und Emilia von Claire & Me arbeiten beide daran, die richtige Preissystematik zu finden. Und Lilith implementiert neue Strategien, um mehr Reichweite für ihr Startup Visual Makers aufzubauen. Fokusthema dieser Folge, das haben wir auch, nämlich was ist der richtige Umgang mit Investoren? Die Rechnung ist ganz einfach. Ohne Investoren kein Geld und ohne Geld gehen irgendwann die Lichter aus. Zumindest für Emilia und Torben, denn Lilith hat ihr Startup gebootstrapped, was nichts anderes heißt, als dass sie ihr Startup aus dem eigenen Cashflow finanziert. Wir reden darüber, was ist der richtige Investor, wie erkenne ich ihn, wie spreche ich ihn an und wie kommuniziere ich mit ihm richtig, auch nach einer erfolgreichen Funding-Runde. Los geht's mit Emilia. Emilia baut mit ihrem Startup Claire & Me einen Voice-Bot, der die mentale Gesundheit seiner Nutzer unterstützt. Wenn du Emilia in einem Aufzug triffst, dann pitcht sie dir ihr Startup so.
Claire & Me ist der KI-basierte Coach für mentale Gesundheit, den du auch um 2 Uhr nachts anrufen kannst.
Emilia hat in der letzten Folge darüber gesprochen, wie sie angefangen hat, einen Preis für ihr Angebot zu nehmen. Jetzt hat sie noch mehr gelernt und an einem wichtigen Hebel gedreht. Hören wir rein. Emilia, willkommen zurück bei Heroes Grow. Wie geht's dir?
Hi Alex, sehr gut. Bin zwar so ein bisschen so, es wird jetzt wieder früh dunkel, aber eigentlich geht's mir sehr, sehr gut.
Ja, stimmt, gell? Erst man merkt es, es wird Herbst. Es ist die Blätter fallen. Das ist ja wahrscheinlich sogar ein bisschen sogar on topic mit Claire & Me. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn die Tage ein bisschen kürzer werden, mehr Dunkelheit, dass dann auch mehr Leute vielleicht auf der Suche sind nach einem kleinen Ratgeber im Handy, oder? Der immer helfen kann mit schlechter Stimmung.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen. Also doch, keine große Saisonalität, würde ich sagen. Sommerpause ist auch immer so ein bisschen Thema von Einsamkeit, kommt da gerne mal hoch. Oder Familien sehen, das sehen wir auch um Weihnachten rum. Aber ich glaube auch eine dunklere Jahreszeit, in Berlin auch nicht immer so die fröhlichste Jahreszeit, kann schon auch dazu führen, dass mehr Menschen Claire anrufen.
Alright, dann lass uns doch mal in Medias Res gehen, Emilia. Denn wir führen jetzt schon seit mehreren Folgen eigentlich, finde ich, ein ganz zentrales Gespräch. Denn das treibt, glaube ich, viele Gründer um. Denn du bist mit Claire & Me gerade auf der Suche danach, wie kann ich eigentlich Geld verdienen? Ja, ihr wächst, ihr habt ein bisher kostenloses Angebot, das messt ihr, wie das angenommen wird. Dann habt ihr das irgendwann auf eine Freemium-Variante umgestellt. Und jetzt heißt es natürlich ja, wie kriege ich eigentlich die Personen, die die App nutzen, die eigentlich gerade gar nicht zahlen, dazu ein kleines bisschen was zu zahlen? Und vielleicht, um uns den Einstieg ein bisschen zu erleichtern, in unserem letzten Gespräch, da hast du gerade gesagt, die Anzahl an Tagen, bis ein Nutzer zahlen muss, war 7, also eine Woche. Da hast du gesagt, das reicht nicht, denn die Leute müssen ja mehr mit Claire reden, mit eurem Voicebot, ja? Ihr habt die Tage auf 30 erhöht. Jetzt reden wir wieder. Und jetzt sag mir, welche Weisheit, welche Erkenntnis hast du gewonnen, nachdem du diese große Entscheidung getroffen hast?
Also, als erstes würde ich sagen, 30 Tage fühlen sich ganz schön lang an. ich finde tatsächlich, gerade bei 7 Tagen kann man natürlich super schnell iterieren. Es gibt irgendwie Sprints von 1 bis 2 Wochen. Das heißt, du siehst natürlich relativ schnell, was haben wir irgendwie implementiert im Produkt und was ist dabei rausgekommen. Bei 30 Tagen ist das ein bisschen anders. Seitdem wir gesprochen haben, ich glaube gestern, vor einem Monat haben wir das quasi released. Das bedeutet, jetzt ist quasi die erste Woche, wo alle neuen User geonboardet wurden, die jetzt peu à peu diese Nachricht bekommen. Und dann natürlich auch nochmal irgendwie, keine Ahnung, 1 bis 3 Tage, würde ich sagen, Zeit haben, um aufs Premium zu wechseln. Das heißt, die ersten Resultate sehen wir nächste Woche. Und das ist natürlich schon ganz schön nervig, so jetzt irgendwie 3 Wochen reported zu haben. Conversion liegt bei 0%, weil wir natürlich, nicht, dass sie 0% ist, aber weil wir darauf warten, was passiert denn jetzt eigentlich. Und das heißt, wir werden das nächste Woche sehen, aber die allgemeine Meinung oder auch mein Gefühl ist so ein bisschen, das ist ein Tick zu lang, auch um zu experimentieren. Ich kann mir vorstellen, dass wir doch nochmal ein bisschen runtergehen, vielleicht auf 14 Tage. 7 Tage waren uns ja bewusst zu kurz, weil wir gesagt haben, da hat man noch gar nicht so das Gefühl, mit Claire so einen Bond oder so einen Bond schaffen können quasi. Ich finde es schon auch interessant, wenn ich mir andere Abo-Modelle anschaue. Da gibt es von 7 Tage bis 14 Tage bis 30 Tage irgendwie alles. Aber ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, das nächste Mal, wenn wir sprechen, gibt es eine Freemium-Version mit 14 Tagen Trial. Was ich dann aber wieder ganz reassuring fand, sorry, wenn ich jetzt zu viel aushole da, aber ich habe letzte Woche auch wieder mit anderen Gründern gesprochen, bei denen ich gesagt habe, wie habt ihr das damals gemacht und es läuft ja alles so super und das ist wirklich ein super Case geworden mit irgendwie Millionen von Subscribern und die haben auch gesagt, experimentiert von irgendwie nur monatlich auf nur jährlich, auf irgendwie beides auf unterschiedliche Zahlen, unterschiedliche Freemium-Angebote, um dann genau zu verstehen, wo ist eigentlich der meiste Wert, der kreiert wird. Und da sind wir gerade, glaube ich, relativ am Anfang. Es macht irgendwie Spaß und es ist auch natürlich wie immer Herausforderung.
Ja, das glaube ich. Also wie ist denn das bei euch dann im Team, wenn ihr dann wisst, ja, die Zahl steht bei 0%, denn niemand hat ja einen Anreiz, eine kostenlose Variante in eine bezahlte Variante zu verwandeln. Deshalb steht dann da die dicke 0. Und jetzt wartet ihr drauf. Ich meine, jetzt trotzdem willst du ja vorankommen, dein Team wahrscheinlich auch. Also werdet ihr dann nervös oder wie nutzt du dann die Energie dann?
Also wir machen montagmorgens eigentlich immer ein Team oder haben immer so ein All-Hands-Meeting, wo das ganze Team quasi zusammenkommt und es gibt immer unterschiedliche KPIs, die wir dann auch reporten. Zum Beispiel wie viele melden sich an, also überhaupt auf der Website, auf dem Produkt. Das ist natürlich nicht null, sondern da schauen wir natürlich, dass die immer weiter wächst und das ist auch dann ganz schön zu sehen, so die Userbase wächst oder die Zahl wächst und dann haben wir natürlich eine Conversion to Trial, die zum Beispiel jetzt die letzten zwei Wochen auf 0% lag. Ich glaube, das Gute ist, dass bei uns alle wissen, wieso das ist. Also wir norden das quasi immer ein und sagen, natürlich ist das noch 0%, weil wir wissen ja erst irgendwie in 30 Tagen Bescheid oder wir haben jetzt heute gesagt, nächste Woche wissen wir dann Bescheid, wie die Zahl ist und dann ist auch eine Person, die sich bei uns um Data kümmert, hat dann gesagt, so, ja, eher wahrscheinlich Richtung irgendwie Mittwoch, weil dann kommt nochmal eine Reminder-Message und dann gucken eher alle, aber wir haben schon gesagt, so, wir haben so ein Gefühl und das ist das allgemeine Teamgefühl, dass es vielleicht nicht ausreicht oder dass es vielleicht zu lang ist und dass wir es doch wieder kürzen müssen. Und ich glaube, das ist ganz gut, so relativ transparent zu sein. Also klar, ich glaube, wir gucken immer so, wann gibt es einen Diskurs in unterschiedlichen Teams und wann ist es irgendwie die Zeit, da transparent zu sein. Und da nehmen wir schon alle mit und sehen auch, dass alle dann unterschiedliche Impulse haben. Oder im Zweifel sagen wir halt, wir testen jetzt das Erste, das heißt nicht, dass wir dabei bleiben, sondern wir testen halt so schnell, wie es geht, unterschiedliche Dinge aus. Zum Beispiel auch, was überhaupt Premium ist, also was ist das Premium-Angebot.
Klar, ja. Hast du in den vergangenen 30 Tagen etwas Neues über Nutzer gelernt, das du vorher nicht wusstest?
Oh, das ist eine spannende Frage. Ich mache ja keine User Calls mehr selbst, was natürlich auch manchmal schlecht ist. Also ich wünschte, ich könnte sie mehr machen, aber dadurch, dass es meine Stimme ist, kann ich das ja leider noch nicht machen. Das heißt, das ist dann immer so ein bisschen schwieriger. Habe ich was gelernt über User?
Vielleicht um dir was anzubieten, Emilia. Du hattest im Vorgespräch, hattest du so gesagt, du überlegst das Thema, das Produkt noch ein bisschen nischiger zu machen und auf eine Sache zu fokussieren. Hat das, erzähl mal, was du damit meinst und was hat diese Entscheidung getriggert?
Ja, auch, also genau, was habe ich bei User gelernt vielleicht? Es gibt natürlich einerseits User, die mit einem langfristigen Ziel kommen und dann gibt es User, die mit einem kurzfristigen Bedürfnis kommen, bei uns eher mit einem akuten Need, sage ich mal. Also wir sind jetzt keine Vitaminpille, sondern wir sind tatsächlich eher so ein Painkiller am Anfang. Und wir haben uns natürlich schon sehr viel auf Anxiety fokussiert. Der Grund, warum ich sage nischiger, ist natürlich, dass in diesem ganzen Spiel von derzeit eigentlich wofür etc., was ist da der große Benefit, den Claire auch bieten kann, geht es natürlich darum, auch die richtige Zielgruppe dann quasi zu finden. Ne? Also im Zweifel zahlt jemand mit, ich sag mal ADHS, zahlt eher für ein Produkt als jemand mit einer Angstsymptomatik etc. Und eben genau das versuchen wir im Care-Kontext herauszufinden. Bei uns gibt es immer mal wieder das Thema Panik. Das Thema Panik ist diagnostisch gesehen tatsächlich nochmal was anderes, also weil dann hast du kannst du von Panikstörungen reden und von wirklichen also von einer richtigen Panikattacke. Ich würde sagen, im User-Kontext ist das manchmal gar nicht so klar, was Angst ist und was Panik ist, weil User oft denken, Panik ist quasi die erhöhte Angst. Mhm. Und das merke ich, oder das habe ich jetzt auch wieder gelernt, dass wenn es für mich relativ klar ist, aha, das ist jetzt eine Panikattacke und das ist vielleicht eine Angstattacke, ist vielen nicht bewusst, dass der Unterschied zum Beispiel ist, dass bei einer Panikattacke du tatsächlich das Gefühl hast, du stirbst, weil du so viele körperliche Symptome hast, Herzrasen etc., also dass du quasi im Zweifel denkst, du hast eine Heart Attack. Gehst damit ins Krankenhaus. Und ich glaube, das ist ganz interessant, dass wir uns da jetzt mit dem Thema natürlich noch mal ein bisschen mehr beschäftigen. Ich glaube, das ist einmal, was ich gelernt habe. Ansonsten, was ich gelernt habe, wir haben jetzt gerade Voice Messages released in den letzten 30 Tagen. Das heißt, das ist jetzt auch ein Angebot, was wir den Usern geben. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das angenommen wird, weil wir schon merken, dass natürlich direkt einen Call zu machen, also mit Care zu telefonieren, eine größere Barriere ist, als zu schreiben oder eben auch eine Voice Message zu machen. Mhm. Und ich glaube, für dich oder was für uns auch gerade interessant ist, was für die User vielleicht, für die Hörer auch vielleicht interessant ist in dieser ganzen Frage, wer zahlt eigentlich dafür, ist natürlich, konvertierst du jetzt die bestehende Userbase? Also sagen wir jetzt, okay, wir haben irgendwie zigtausend User, die nicht bezahlen, versuchst du für die jetzt ein Angebot zu schaffen, dass sie zahlen? Oder sagst du halt, nee, ich habe eigentlich unterschiedliche Hypothesen und ich versuche jetzt neue Zielgruppen zu finden, die noch nicht auf dem Produkt sind und gucke, wie zahlen die denn? Und da hatten wir zum Beispiel auch interne Diskussionen, wo es einfach spannend ist, weil zum Beispiel in der aktuellen bestehenden Userbase natürlich nicht so viele Leute mit Paniksymptomen sind, wie wenn wir jetzt draußen, sage ich mal, das Ganze nochmal anders targetieren und sagen, wir testen aber trotzdem die Hypothese Panik nochmal mit neuen Usern, die aufs Produkt kommen und gucken, haben die eine andere Zahlungsbereitschaft. Mhm. Da sind wir gerade.
Wow, das ist eine spannende Frage. Habt ihr da irgendwie Möglichkeiten, vielleicht sogar geografisch unterschiedlich vorzugehen? Oder also würde das zu viel Komplexität auch in eure internen Prozesse bringen? Weißt du, also kannst du in einer Geografie so vorgehen, in der anderen so vorgehen, aber das Produkt das gleiche lassen? Oder geht das nicht?
Doch, das geht absolut. Ich finde es immer sehr lustig. Wir haben da, als ich in San Francisco war, habe ich mit dem Gründer von dem größten Health oder Mental Health Startup gesprochen. Die haben damals noch, oder die machen 1:1 Therapie, aber es war ganz lustig, weil wir saßen mit dem zusammen und haben gesagt, okay, ihr seid ja nicht nur in Amerika, sondern ihr seid ja überall irgendwie in 200 Ländern. Wie habt ihr das damals gemacht oder entschieden? Und da hat er gesagt, ja, es war eigentlich ein Fehler. Die haben quasi im Marketing, im Performance-Marketing über Facebook damals, musst du so einen Button anklicken und dann läuft die Kampagne nicht nur in Amerika, sondern dann läuft die Kampagne in der ganzen Welt, also global. Und durch diese Kampagne und durch dann super viel Traction, die sie in anderen Ländern bekommen haben, haben sie eigentlich erst gemerkt, dass es ein Need gibt woanders. Das fand ich ganz lustig, so als kleine Anekdote. Aber bei uns, nee, also wir sind ja in UK und wir liebäugeln oder wir haben ja auch den Plan, immer mehr nach US zu gehen. Nun läuft jetzt Claire aktuell auf WhatsApp und WhatsApp ist ein Medium, das in Amerika nicht das Standardmedium ist. Da geht es eher über iMessage oder oder Facebook Messenger. Und da ist zum Beispiel jetzt auch bei uns die Thematik, wären wir, das ist zwar alles nicht so viel Aufwand, aber wären wir jetzt die erste Produktversion für die Amerikaner sozusagen bauen, macht es ja keinen Sinn, das Produkt liegen zu lassen, sondern auch da können wir wieder unterschiedliche Geografien nutzen, um zu testen. Also testen wir zum Beispiel bei dem einen weiter Umsatz in einer bestimmten Zielgruppe und bei dem anderen testen wir eher Wachstum in einer bestimmten Zielgruppe. Und das war aber auch so ein bisschen der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen noch nischiger gehen als Anxiety. Weil in Deutschland ist Anxiety oder I'm having Anxiety ist vielleicht etwas diagnostischer, sage ich mal, oder etwas klinischer als in Amerika. Mhm. In Amerika sagt jeder Dritte, er hat Anxiety oder sie hat Anxiety. Und dann ist es so, ja, okay, dann sind wir halt ein absolut generalistisches Produkt und das funktioniert am Anfang nicht, gerade wenn man Product Market Fit sucht und da unterschiedliche Hypothesen testen muss. Und deshalb war uns klar, wir müssen nischiger gehen und unterschiedliche Zielgruppen noch klarer austesten. Mhm.
Das ist cool. Das ist ein ganz spannender Prozess, den ihr da reingeht, weil das ja wirklich viele Konsequenzen hat, so eine Entscheidung, ja. Und da sicherlich auch das Bauchgefühl eine große Rolle spielt. Und vielleicht ist das ein guter Übergang in das Fokusthema dieses Monats, nämlich das Fokusthema ist der richtige Umgang mit Investoren. Und bevor wir jetzt da reinstarten, helf doch nochmal allen Hörern zu verstehen, wo du stehst, ja. Wie habt ihr, man kann ja die Runde mittlerweile, neulich habe ich gesehen, da hat einer eine Pre-Seed Extension geraced. Also früher wurde eine Pre-Seed genommen, ja, früher gab es eine Seed-Runde, dann gab es irgendwann den Hanzunger Pre-Seed-Runde, ja, und jetzt gibt es sogar eine Pre-Seed Extension, bevor es die Seed gibt. Also das ist jetzt ein bisschen Nerd-Talk, aber es wird immer einfallsreicher. Aber wo steht ihr und ja, von wem habt ihr Geld eingesammelt?
Ja, vielleicht ganz kurz dazu, zu dieser Rundennennung. Irgendwie ein Gedanke, der mir letzte oder der, den man mitgenommen und ich letzte Woche besprochen haben oder diskutiert haben, war, natürlich versuchst du, oder ich glaube, der GründerInnen versuchen gerade, die Runden etwas mehr hinauszuzögern, weil zum Beispiel die Anforderungen von einer Series A relativ klar sind. Es sollen 1 Million Nutzer sein, es soll 1 Million ARR sein, wenn du B2C bist, dann 100.000 Nutzer, etc. Bei B2B gibt es dann auch noch unterschiedliche Anforderungen, aber dieses 1 Million Umsatz, also Jahresumsatz, steht eigentlich relativ fest. Das war natürlich jetzt bis vor einem Jahr ungefähr okay als Benchmark zu haben. Jetzt hat sich der ganze Markt eigentlich verändert. Das heißt, es wird viel schwieriger, Kapital aufzunehmen. Es wird dementsprechend viel schwieriger, so schnell zu wachsen, wenn du nicht so schnell wächst. Und es ist schwieriger, so schnell zu monetarisieren, auf solche Höhen zu kommen. Und dann fragst du dich natürlich, werden jetzt diese Ziele von einer Series A zum Beispiel, werden die jetzt angepasst? Wahrscheinlich nicht, also habe ich bisher noch nicht gehört. Vielleicht werden sie sogar irgendwann erhöht, kann ich mir sogar vorstellen, also dass die Anforderungen immer größer werden. Und wenn du das aber nicht mehr leisten kannst, dann musst du diese Größen, also musst du diese Runden natürlich immer mehr nach hinten rausziehen. Also gar nicht so leicht, finde ich, auch da mit unterschiedlichen Erwartungen umzugehen. Aber das vielleicht nur mal so als kleine Side-Note. Genau, wo stehen wir? Wir haben eine Pre-Seed-Runde gemacht, die war announced, ich meine Anfang 2022, mit Investoren, also Venture Capital und Angeln. Seitdem haben wir nichts mehr announced. Das ist natürlich jetzt immer so ein bisschen schwer, darüber zu reden. Aber wir haben nicht nur das, also haltet die Ohren offen, sage ich mal so. Okay. Nein, uns geht es ganz gut aktuell, wir sind in einer guten Position. Und das heißt, ja, wir haben einige Millionen aufgenommen. Natürlich absolut nicht das, wie wir im amerikanischen Markt ja, in den Wettbewerb gehen möchten, aber genug, um das Produkt auszutesten und um uns auf einen guten, quasi auf eine gute Position zu setzen. Ja, genau, das vielleicht erstmal so.
Alright. Okay, jetzt versuche ich da mal durch. Das heißt, ihr habt Geld aufgenommen, ihr habt eine offizielle Pre-Seed-Runde, ja, möglicherweise kam da nochmal Geld rein, aber das bin ich, der spekuliert, ja, das hast du nicht gesagt. Und jetzt frage ich mich, wie ist denn der richtige Umgang mit Investoren? Also wie nutzt du das denn? Ist es für dich auch, du hast ja auch Angels dabei. Nutzt du also die Angels auch zum Beispiel ganz aktiv, wenn du auch viele der Fragen, die wir hier besprechen, um mal einen Ratschlag zu bekommen? Hast du dir vielleicht sogar die Investoren sogar so ausgesucht, dass dir ein paar Leute helfen können, wo du damals antizipiert hast, was du noch an Expertise bräuchtest?
Also wir reden jetzt über Bestandsinvestoren, ne? Nicht neue Investoren, genau. Die wir quasi mit denen umgehen. Okay. Ja, also ich habe mir die Angels schon, oder wir haben uns die schon auch ausgesucht. Also es gab vor allen Dingen, oder wir wollten zum Beispiel UnternehmerInnen in unterschiedlichen Phasen haben. Gerade irgendwie sich mit anderen Foundern zu unterhalten, finde ich einen extremen Mehrwert. Und das ist extrem so auf Augenhöhe und so ein Verständnis dafür, schnelle Iterationen, aus Fehlern lernen, nicht perfektionistisch alles machen. Ne? Das ist, glaube ich, würde ich sagen, der Tod jedes Startups, irgendwie das sich perfekt zu überlegen, sondern halt eher schnell zu testen. Und dann hatten wir unterschiedliche, ja, ich sag mal Säulen. Also wir haben Investoren aus dem Gesundheitsbereich, das war uns super wichtig, die halt genau verstehen, wie gehen wir da vor. Wir haben Investoren, die eher technischer sind und die uns da auch challengen können oder ein Verständnis haben im technischen Bereich. Und wir haben Investoren, die, würde ich sagen, eher so auf dem Mindfulness, auf dem ethischen, in die ethische Kategorie fallen, weil uns das eben auch ganz wichtig ist, gerade in so einen Diskurs zu gehen von, wo ist das Limit und wo nicht. Und ich meine, das wird jetzt immer offensichtlicher, obwohl der öffentliche Diskurs da eigentlich noch fehlt. Es scheint, wir waren letzte Woche in der Zeitung und da sieht man schon, die Kommentare darunter sind sehr, also super, aber sehr schwarz-weiß. Also ne, du liebst es oder du hast es so ungefähr. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, in so einen Diskurs zu gehen. Und da haben wir uns eben auch ein paar Personen rausgesucht. Ja, wie kommunizieren wir mit denen? Wir hatten am Anfang monatliche Calls mit unseren Investoren oder mit nicht allen Investoren, aber mit vor allen Dingen unserem Hauptinvestor. Und es gab eine Zeit lang, da waren wir so in unserem eigenen Testing drin, dass wir quasi gar nicht die Ressource unserer Investoren so genutzt haben, wie wir sie hätten nutzen sollen. Was wir dann gemacht haben, ist tatsächlich einen Feedback-Survey rauszuschicken und zu sagen, was findet ihr eigentlich gut und was findet ihr nicht gut und wo können wir besser kommunizieren und so weiter, weil wir auch in den ersten anderthalb Jahren gar nicht so offen, also gar nicht so monatliche Newsletter geschrieben haben. Also da waren wir noch so sehr early, Pre-Seed. Ich weiß, manche erwarten das schon von ihren auch Pre-Seed-Companies damals. Das wurde von uns nicht erwartet und das heißt, das haben wir auch nicht gemacht. Also wir haben eher immer mal wieder so Meilenstein-Updates gegeben, würde ich sagen. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, wir waren super laissez-faire mit allen Investoren, haben immer in die WhatsApp-Gruppe gepostet, so hey, neuer Meilenstein und so weiter. Oder auch mal eine Frage, aber nicht jetzt so formell. Was dann aus dem Feedback rauskam, war eigentlich super spannend. Weil wir haben dann eben gesagt, okay, wir fangen jetzt monatliche Updates an, werden jetzt ein bisschen more sophisticated sozusagen, was wünschen die sich denn eigentlich? Und da kam eigentlich raus, so, dass sich viele gewünscht haben, mehr involviert zu sein, also klar auch noch mehr zu lesen, aber nicht in dem Sinne von, ich will euch kontrollieren, gar nicht, sondern eher in dem Sinne von, ich kann ja ganz viel helfen, ich war da ja auch schon mal und bezieht mich doch bitte ein, so fragt, so viel ihr könnt, etc. Also da würde ich sagen, haben wir die Expertise auch nicht so viel genutzt oder nicht so gut genutzt, wie wir sie hätten nutzen können. Und was wir dann gemacht haben, ist über den Sommer einige Male, dass wir zusätzlich zu unserem monatlichen Newsletter oder was heißt Newsletter, aber quasi Update, wo wir sagen, was lief super, was lief schlecht, was waren Herausforderungen, was sind unsere Fragen, also Asks, kennt ihr jemanden, der XYZ weiß oder gemacht hat oder wir suchen Ex, dass wir da Calls gemacht haben, also tatsächlich ein Meeting. Wir haben das irgendwie optionales Investor-Update August oder sowas genannt. Und das heißt, jeder konnte reinkommen und es stand aber schon ganz klar in der Agenda, es geht nicht darum, dass wir jetzt nur erzählen, sondern es geht um einen beidseitigen Austausch und wir haben Fragen mit reingebracht. Also wir haben zum Beispiel in dem zweiten Meeting dann gesagt, okay, wir haben hier drei Fragen und die wollen wir diskutieren. Einmal war das irgendwie Go-to-Market, einmal war das Wachstum versus Revenue, worauf sollen wir uns fokussieren, etc. Und ich glaube, da waren dann wir waren zu neunt in einem Call, also schon auch echt gut und haben super, super viel Expertise abgegriffen und es war wahnsinnig hilfreich. Teils haben wir dann irgendwie noch Gespräche danach gelegt, wenn es irgendwie wichtig war, teils ja, irgendwie gab es noch ein paar Intros, aber vor allen Dingen wirklich so die Expertise zu haben aus Investoren- und Founder-Sicht war sehr, sehr hilfreich. Und ich glaube, das machen wir jetzt öfter, nicht jeden Monat, aber immer, wenn es irgendwie Bedarf von unserer Seite auch gibt.
Kann ich verstehen, so einen eigenen Clan in der eigenen Ecke zu haben, der mal hilft, der vielleicht schon ein paar Sachen gesehen hat, das kann nur helfen. Ist es manchmal eine komische Situation, wenn dir einer der Advisor oder der Investoren einen Tipp gibt oder einen Ratschlag gibt, und du einfach fundamental anderer Meinung bist? Wie navigierst du dann diese awkward silence, die dann entsteht?
Ja, absolut. Also ich würde noch nicht mal sagen, dass es so eine awkward silence ist. Am Anfang, die entsteht, weil am Anfang nehme ich das erstmal an. Also ich nehme es nicht an, aber ich nehme es erstmal auf. Also ich sage erstmal, okay, ich höre das und ich mache mir darüber Gedanken. Und ich finde, das ist ja auch valide, wenn mir jemand einen Tipp sagt oder sagt, hey, so habe ich das damals gemacht oder so sehe ich das. Und dann ist es aber natürlich die Kunst zu sagen, was ist denn Investor-Perspektive, was ist meine Perspektive, wo kenne ich mich vielleicht besser aus, wo kennt der Investor sich besser aus. Und dann aber immer wieder zu denken, okay, es ist wichtig, es ist relevant, ich will auch gechallenged werden, aber ich nehme nicht einfach alles auf und setze alles so um. Und da bin ich, das fällt mir wahnsinnig schwer. Ich bin mit vielen Gründern im Austausch, wie sie das machen, und höre immer wieder also Bestätigung quasi oder so ein gutes Zusprechen im Sinne von, Emilia, das ist eure Company, das ist deine Company, du musst die bauen. Ein Investor hat nicht in dich investiert, dass du einfach alles umsetzt, was sie dir sagen, sondern genau daran, dass du das challenged. Du warst im Zweifel mehr, aber das ist schon wahnsinnig schwer zu navigieren manchmal. Ja, also etwas, wo ich immer noch nicht die Beste drin bin, würde ich sagen, aber wo ich jetzt immer besser werden muss. Also zum Beispiel haben wir gerade die Diskussion zwischen Revenue und also Monetarisierung und Wachstum. Also die Diskussion schneidet sich auch bei unseren Investoren. Ne? Es gibt die einen, die sagen auf jeden Fall Revenue, es gibt andere, die sagen auf jeden Fall nur Wachstum. Und dann gibt es irgendwie vielleicht manche, die in der Mitte sind, und das ist super wichtig, dass Celina und ich da schauen, was denken wir eigentlich? Und dann auch sagen, hey, danke für deinen Input, aber an dieser Stelle machen wir jetzt das, was wir am besten finden. Und ich glaube, das haben wir an einem Punkt auch nicht gemacht letztes Jahr, und das ist uns eigentlich wieder auf die Füße gefallen. Also ich glaube, es ist super, super wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, zu sagen, wir machen für uns das Beste.
Das finde ich ganz toll, auch super ehrlich, weil am Ende, man hat ja nie einen Erfolg, man hat ja nie eine Garantie für Erfolg. Und ich frage mich immer, wenn es schon schief geht, will ich dann mit meiner eigenen Idee schiefgelaufen sein oder mit der Idee eines anderen? Und ich denke mir auch oft, ja, eigentlich sollte ich da mit meiner eigenen Idee, dann kann ich auf mich selber sauer sein und muss nicht auf jemand anderen sauer sein, ja. Und das ist irgendwie so ein Zustand, den ich persönlich besser finde.
Ja, und ich habe auch mit einem Gründer gesprochen, das war ganz spannend letzte Woche, wo ich auch erzählt habe, ne, und ich bin dann eher, also ich bin jetzt kein People-Pleaser, aber ich bin auch eher so, dass ich denke, ah, und okay, Harmonie, und ich nehme das mal an und dann höre ich mir das mal an. Und der hat auch gesagt, so ähnlich ging es ihm auch. Und was ihm geholfen hat, ist zum Beispiel zu denken, okay, Investoren haben ihr absolut ihr, also vor allen Dingen auch institutionelle Investoren haben natürlich auch ihre eigene Agenda. Es gibt Momente, da sind die auch wahnsinnig hart. Also warum gibt es nicht Momente, wo du auch mal hart sein kannst und sagen kannst, nee, so sehe ich das aber jetzt und so mache ich das jetzt. Weil das fällt uns natürlich ganz, ganz schwer. Und im Kontext, und ich glaube, da hilft es manchmal, die Perspektive des Investors einzunehmen. Es ist natürlich leichter, irgendwie von 10 Portfolio Companies 10 zu sagen, da müsst ihr jetzt langlaufen. Und ich kriege aber natürlich nur das eine zu hören und denke, oh Gott, und er will auf jeden Fall, dass ich hier langlaufe. Und dann wieder einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, so, nee, wir sind am Ende der Marktexperte, und ich nehme ja wahnsinnig viel Expertenmeinungen auf und höre mir ganz viel an. Und am Ende haben wir die Intuition, die uns hierher gebracht hat.
Klar, das hört sich nach einer gesunden Vorgehensweise an. Super. Emilia, wie immer haben wir schon wieder zu viel Zeit, haben wir uns wieder fast verquatscht. Ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, ohne dich zu fragen, was ist das Thema, ich kann es mir schon ein bisschen denken, aber was ist das Thema, was wir dann in unserer letzten Folge dieser Staffel von Heroes Grow in einem Monat besprechen werden?
Naja, wir können weiter.
Es ist das große Thema Monetarisierung.
Ja. Wirklich, es ist immer das, es ist natürlich das Hauptthema, was uns weiter begleiten wird. Ansonsten ist ganz interessant, ich weiß nicht, ob das jetzt so relevant ist hier, aber ich bringe es trotzdem mal ein, weil 50% oder knapp 50% unserer Zeit von Celina und mir geht gerade drauf für Forschungszulagen und Anmeldungen für quasi Finanzierung, die du dir nicht von Investoren holst, sondern von der Stadt Berlin oder vom Staat. Und das ist auch super interessant. Da geht es natürlich dann auch um sehr technologische Themen und sehr viel Tiefe. Aber ja, das ist auch, glaube ich, etwas, was interessant ist, vielleicht auch hierfür. Ansonsten müssen wir da auch nicht nächste Woche nochmal drüber sprechen oder nächstes Mal. Aber kannst du dir ja überlegen. Genau, ja. Und das ist auf jeden Fall in unseren Köpfen drin. Und sonst, das Zwischenspiel UK-US und halt wieder Revenue, aber auch Monetarisierung, nicht nur alleinstehend, sondern auch im Wechselspiel zu Wachstum. Und Wachstum natürlich auch die Wachstumsstrategie, die dahinter steht. Also mehr PR etc. etc. Da können wir auch gerne drüber reden.
Super, das machen wir. Freue ich mich drauf. Dann haben wir diese Folge im Kasten. Ich wünsche dir viel Erfolg und wir sprechen uns in einem Monat.
Cool, danke Alex. Ciao.
Gleich geht's weiter mit der Folge. Jetzt erzähle ich dir erstmal eine kurze Geschichte. Ich habe wie du wahrscheinlich nie genug Zeit. Job, Kinder, Freunde, Sport und digitale Optimisten. Manchmal ist es einfach ein bisschen viel. Als einmal besonders viel los war, habe ich mir eine Frage gestellt, nämlich, was muss eigentlich passieren, damit ich doppelt so viele Podcast-Folgen veröffentlichen kann? Mein Gehirn hat erstmal gesagt, das geht nicht, aber dann hat es angefangen, über die neue Herausforderung nachzudenken. Wie kann ich die Terminkoordination mit den Gästen besser machen? Wie kann ich Social-Media-Posts automatisch schreiben und so weiter? Und dann habe ich angefangen, jeden Prozessschritt, den es braucht, eine Podcast-Folge zu produzieren, zu automatisieren. Und das habe ich nicht irgendwie gemacht, sondern mit Make.com, dem Sponsor von Heroes Grow. Wenn ich jetzt einen Haken in meiner Airtable-Datenbank setze, dass die Folge fertig ist, dann baue ich mit Make automatisch die Social-Media-Posts dazu, die dann automatisch gepostet werden. Und das Beste, es funktioniert ohne jede Programmierkenntnisse. Ich kann es ja auch. Ich könnte nicht glücklicher sein, dass Make der Sponsor dieser Folge ist und ich kann dir sehr ans Herz legen, es auszuprobieren. Das machst du auf make.com. make.com. Da kannst du dich kostenlos registrieren und ich verspreche dir, es wird dich umpusten, wie viel mehr du damit machen kannst. Und jetzt zurück zur Folge. Weiter geht's mit Torben. Sein Elevator-Pitch geht so.
Wir killen Excel und Google Sheets mit dem Spreadsheet der Zukunft.
Torben hat Top-Investoren aus den USA an Bord und hat in den vergangenen 30 Tagen, wie Emilia, damit begonnen, einen Preis für sein Produkt zu verlangen. Er hat ganz eigene Erfahrungen gemacht. Hören wir rein. Hey Torben, willkommen zurück.
Hi Alex, vielen Dank.
Schön, dich zu sehen. Du siehst einerseits erholt aus, aber ich weiß auch von unseren Chat-Nachrichten, die wir uns geschickt haben, dass bei dir einiges los war. Also, wie geht's dir?
Ja, also erholt fühle ich mich nicht, um ehrlich zu sein, aber gut, dass ich erholt aussehe. Vielen Dank für die Blumen. Wir hatten viel zu tun in den letzten Wochen und das hat sich auf jeden Fall auch bei mir bemerkbar gemacht und in meinem Schlafverhalten. Aber es ist gut. Ja? Also es
geht. Wie lange hast du durchschnittlich geschlafen die letzten Tage?
Gute Frage. Naja, ich schlafe vielleicht knapp 7 Stunden oder so im Durchschnitt, inklusive der Wochenenden oder so, ist ganz okay. Ja. Aber es waren einige Nächte dabei, in denen ich weniger als 6 geschlafen habe und das ist eigentlich nicht okay. Ja.
Also wirklich, weil du lange gearbeitet hast, ja?
Teilweise.
Okay, ja, ich habe 2 Kinder, du hast ja auch Kids, weiß ich, dass 7 Stunden manchmal schon auch ziemlich gut sind, aber alright. Also
jetzt meine Kinder sind ja älter als deine, die lassen mich mittlerweile einigermaßen schlafen, also daran scheitert es jetzt nicht.
Wahnsinn, oh Gott, es passiert also irgendwann, ja? Also irgendwann gibt es Entwarnung für mich.
Auf jeden Fall. Das Licht ist auf jeden Fall da am Ende des Tunnels.
Okay, das ist schon mal schön. Aber jetzt musst du mir natürlich sagen, woran hast du so hart gearbeitet? Was war das Thema? Ich glaube, alle, die schon Heroes Grow hören, die wissen ungefähr, worum es geht, aber für alle, die neu zuhören, was ist große Thema gerade bei Rose?
Wir haben lange so gut wie gar nicht unser Produkt monetarisiert und das haben wir jetzt geändert vor 2 Wochen und wir haben unser neues Pricing eingeführt und es endlich rausbekommen aus der Pipeline und jetzt haben wir neue Pricing-Pläne und das war in der Tat relativ viel Arbeit für natürlich nicht nur für mich, für das ganze Team. Ja.
Das glaube ich, ja. Vielleicht mal, lass mich dir mal eine ganz naive Frage stellen. Warum habt ihr lange damit gewartet und nicht von vornherein schon mal einen Preis draufgesetzt?
Mhm. Ja, ist eine gute Frage. Um ehrlich zu sein, im Nachhinein hätten wir das, glaube ich, öfters iterieren sollen schon. Ja? Also wir hatten vor 3 Jahren mal ein Pricing-Experiment gemacht mit den Anwendungsfällen, die damals oder Use Cases, die damals eben gut liefen. Das hat sich mittlerweile sehr stark verändert, so dass wir im Prinzip kaum Nutzern also überhaupt Geld abgenommen haben oder sowas. Ja? Also selbst wenn sie die Plattform sehr viel genutzt haben für die neuen Use Cases, sind die nie in irgendwelche Limits gelaufen von dem Free Plan. Und warum wir so lange gewartet haben, das hat eigentlich mit der Kapazität in unserem IT-Team zu tun, ja, weil diese Pricing-Pläne anzupassen, ist relativ viel Arbeit. Man muss eben diese ganzen Limitierungen, die durch die Nutzung des Produktes eben da sein sollen, die muss man im Backend erstmal irgendwie kodieren, ja? Und dann muss man sie auch noch im Frontend eben, also in der Nutzeroberfläche irgendwie darstellen. Und das ist natürlich jedes Mal, wenn man das anfasst, Arbeit. Und wir hatten das bislang nie priorisiert, weil wir ständig andere Themen hatten. Ja? Und im Nachhinein, glaube ich, hätten wir das wahrscheinlich öfters mal anpassen sollen. Wir haben auch durchaus vor, in Zukunft das öfters zu iterieren, beziehungsweise auch natürlich neue Features, die wir rausbringen, mehr auf unsere bezahlten Pricing-Pläne zu überführen. Und da wird sich also in Zukunft öfters was ändern. Also wir werden die bezahlten Pläne natürlich auch besser machen.
Ne? Ja, also ich lege dir mal was in den Mund. Ja. Also kann es sein, also viele Startups in den vergangenen Jahren, insbesondere vor 2022, da war ja auch für Venture Capital die Hauptkennzahl Wachstum. Ja, und zwar Userwachstum, ja, nicht Umsatzwachstum. Deshalb kann ich verstehen, dass wenn du sagst, okay, wo stecke ich jetzt meine Engineers drauf auf Growth, also neue Features, die irgendwie neue Märkte erschließen oder die neue Language Features oder was auch immer, ihr wart immer sehr international schon von vornherein, oder aber ich steck's auf Profitability, also da die andere Seite der Medaille, habt ihr dann, nämlich lege ich dir meinen Mund, eher stärker auf Growth Fokus gelegt und jetzt natürlich irgendwann möchten Investoren auch mal Umsatz sehen, vor allem jetzt gerade, ne, wo ja das Pendel stark auf Thema Profitability
absolut, absolut. Da hast du natürlich vollkommen recht. Das ist natürlich ein weiteres Argument, dass das eine Rolle spielt, warum wir das jetzt auch anfassen, weil jetzt natürlich die Generierung von Umsatz beziehungsweise der Weg hin zur Profitabilität oder zu Break-Even, was unseren Cashflow angeht, deutlich wichtiger geworden ist über die letzten 2 Jahre. Ja, und klar, das spielt natürlich auch eine Rolle.
Klar. Super, dann lass uns mal in Medias Res gehen. Also ihr habt jetzt eine Paywall aufgebaut, for lack of a better term, also eine Schranke, wo man bitte Münzen einwerfen muss, damit man das weiter nutzen kann. Aber das habt ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr das in zwei Usergruppen unterschieden. Nämlich bestehende Nutzer, die das Ganze ja schon, wie du sagst, schon limitless nutzen konnten, denen ja plötzlich eine Schranke vorgesetzt wird. Ja, die haben eine andere Psychologie. Ja. Als jemand, der völlig neu auf eure Plattform kommt, der gar nichts weiß, was man alles gratis bekommen hat vor einer Woche noch, die behandelt ihr anders. Erklär mal.
Ja, also vielleicht, bevor ich jetzt den Unterschied erkläre, erstmal zu unseren Pricing-Plänen. Wir sind ja als Spreadsheet ein Freemium-Produkt. Das heißt, wir haben einen Free-Plan, der sozusagen für immer free ist und kostenlos ist. Und dann haben wir verschiedene Paid-Plans oder bezahlte, kostenpflichtige Pläne, ja. Und wir müssen wie jedes Freemium-Produkt das so hinbekommen, dass unser Freeplan gut genug ist, dass die meisten Nutzer erstmal glücklich sind mit dem Produkt und anfangen es zu nutzen und idealerweise auch darüber reden mit ihren Freunden beziehungsweise ihren Kollegen oder Geschäftspartnern oder sowas. Ja, also der Freeplan ist ja eigentlich das Marketing-Tool, um Mund-zu-Mund-Propaganda, Word of Mouth zu generieren. Ja. Und dann haben wir die Paid Plans, die eben bestimmte Features oder bestimmte Intensität der Nutzung monetarisieren, weil dort eben ein bestimmter Mehrwert geschaffen wird, für die Leute oder die Unternehmen auch bereit sind zu zahlen. Ja? So. Mhm. Und wo wir jetzt die Grenzen gesetzt haben, ist die Anzahl der Integrationen, die verbunden werden können. Also 3 Integrationen hat man auf dem Free Plan.
Was ist eine Integration? Hilf mal.
Eine Integration ist zum Beispiel, ich möchte mit HubSpot oder Salesforce Daten arbeiten oder mit Google Analytics oder mit generischen API Requests oder sowas. Das wären jetzt alles Integrationen. Das
Spreadsheet ganz mächtig macht, ja, und neue
Integrationen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit Instagram und Facebook Ads und Google Analytics arbeiten möchte, dann wäre ich bei 4 Integrationen und dann müsste ich sozusagen upgraden. Ja.
Ja,
dann gibt es Premium-Integrationen. Das sind Integrationen, die einen besonderen Mehrwert liefern. Zum Beispiel OpenAI ist da das wichtigste Beispiel. Wir hatten mit unserer OpenAI-Integration sehr, sehr viele Leute, die das ausprobiert haben. Und die brauchten aber in der Vergangenheit ihren eigenen API-Key. Und das Problem war mit den eigenen API-Keys, man lief in einem Spreadsheet recht einfach in die sogenannten Rate Limits. Das heißt, es ist sozusagen OpenAI limitiert, wie viel Volumen man überhaupt über deren API also verarbeiten kann. Ja. Und wenn man in diese Rate Limits läuft, dann kriegt man Fehlermeldungen zurück. Und das war eine sehr, sehr, sehr unschöne Erfahrung für unsere Nutzer. Und jetzt haben wir dieses ganze Rate Limiting Problem auf unsere Seite verfrachtet und haben jetzt unsere eigenen, also wir managen das komplett für dich und du läufst nicht mehr in diese Rate-Limiting-Probleme. Du brauchst auch kein eigenes Konto oder kein API-Key mehr von OpenAI, sondern du nutzt einfach uns und das machen Leute zum Beispiel, wenn sie Kundenreviews klassifizieren möchten oder wenn sie Produkt-Content für ihren E-Commerce automatisch generieren wollen mit AI, dann können sie das in einem Spreadsheet sehr einfach machen und das funktioniert jetzt über 10.000 Zeilen ohne weiteres. Ja. Nur, man muss jetzt auf dem Paid-Plan sein, dafür hat man aber auch keine Kosten gegenüber OpenAI mehr. Ja. Also das ist sozusagen der weitere Upgrade-Treiber, den wir eingeführt haben. So, und jetzt zu deiner Frage, die bestehenden Kunden und oder bestehenden Nutzer und die neuen Nutzer. Wir hatten natürlich sozusagen die Herausforderung, dass ein gewisser Teil unserer bestehenden Nutzer in diese Schranken reinläuft. Wir haben uns dafür entschieden, den Nutzern ein Free Trial, also einen Monat sozusagen den Paid-Plan kostenlos zur Verfügung zu stellen, so dass sie alle Features des Paid-Plans weiterhin nutzen können und dann Zeit haben, sich zu überlegen. Also wollen sie Rose weiterhin nutzen? Und wenn ja, entweder auf dem Free Plan und dann passen die ihre Nutzung an oder auf dem Paid Plan, um dann eben abzugraden. Und das ist jetzt was gerade läuft. Und jetzt warten wir sozusagen gespannt, wie dieser Trial konvertieren wird in Upgrades. Ja.
Und bei 30 Tage sind das, ne? Das heißt, ihr müsst auch recht lange warten, ne? Bis ihr dann wirklich wisst, ob einer konvertiert.
Ja, genau. Genau. Und das ist in der Tat eine spannende Frage für uns. Und das andere sind dann natürlich die neuen Nutzer, die jetzt vielleicht mal von Rose gehört haben oder sowas, aber das Produkt noch nicht genutzt haben, sich sicherlich mit unseren vorherigen Pricing-Plänen auch nicht auskennen. Und für die ist das natürlich eine natürlichere Geschichte. Ja? Also die kommen in das Produkt rein. Und aber für uns ist natürlich jetzt interessant, wie verhält sich jetzt, nachdem wir diese Pricing-Pläne erneuert haben, wie verhält sich jetzt dieser Funnel? Also wen akquirieren wir? Wer fängt an, das Produkt zu nutzen? Wer konvertiert in die Paid-Pläne? Und was können wir dann letzten Endes tun, um das zu verbessern? Ja, also für welche Features bezahlen die Leute? Was müssen wir tun im Onboarding, um das sozusagen mehr herauszustellen? Wie kommen wir an mehr Nutzer von den Gruppen, die jetzt eben upgraden und so weiter? Das wird jetzt auch die große Arbeit der nächsten Wochen und Monate sein.
Ja. Vielleicht noch eine, wir haben so viel zu besprechen und ich könnte zu dem Thema Pricing noch so viel mit dir besprechen, weil mich das Thema auch sehr interessiert. Vielleicht nur eine, vielleicht stelle ich dir die Frage, hast du schon ein Learning in dem Launch jetzt, was du teilen willst? Du hast eins schon geteilt, ja, vielleicht einen Tick früher anfangen, experimentieren, aber hast du noch was zum Beispiel die Höhe oder die Abstände der, ihr habt drei Pakete, Free plus Pro, ja, da steht überall ein Preis drauf. Habt ihr schon AB-Tests gemacht mit den Preisen oder hast du irgendeine andere Weisheit gewonnen, die du mal teilen kannst mit Leuten, die eine ähnliche Situation haben?
Also ein Learning ist definitiv, ich würde in Zukunft den Free Trial nicht auf die auf die User zwingen, die da reinlaufen, sondern ich würde den Free Trial anbieten, so dass die Nutzer sozusagen aktiv werden müssen, um den Free Trial überhaupt zu bekommen und zu aktivieren. Ich glaube, das ist von der Message her an die Nutzer deutlich einfacher. Und man kriegt natürlich auch sofort und früher Daten darüber, wer überhaupt Interesse daran hat. Also wer überhaupt klickt, ja, ich möchte das jetzt und ich möchte das nutzen und wem es vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, dass das weiterhin so funktioniert, wie das bislang der Fall war.
Das heißt, wir haben schon zugegeben nochmal eine Information darüber, ne, ob jemand klickt oder nicht. Also ganz am Anfang, man muss nicht 30 Tage warten und kann es nicht unterscheiden. Theoretisch kann es natürlich schon unterscheiden, ob einer das Produkt gar nicht nutzt, dann einfach rausfadet. Aber verstehe, die aktive Entscheidung macht einen Unterschied in T0, ja?
Ja, und wir haben ehrlicherweise auch nicht besonders, also wir hatten eine transaktionale E-Mail, die sozusagen rausgeht, wenn sich der Plan verändert von unserem Billing-System. Und da haben wir ehrlich gesagt nicht besonders gut kommuniziert. Und das war insgesamt, was unsere Kommunikation anging, etwas missverständlich, wie wir gelernt haben, sodass einige Nutzer eben dachten, sie würden jetzt schon bezahlen und wir hätten sie sozusagen illegalerweise in einen Paid-Plan überführt, ohne ihre Zustimmung, was natürlich nicht geht und was wir natürlich nicht gemacht haben. Aber ich glaube, solche Missverständnisse kann man natürlich auch vermeiden, wenn man einfach sagt, hey, du kannst den Free-Trial haben, wenn du möchtest und wenn du hier klickst und vielleicht auch direkt deine Kreditkarte hinterlegst oder sowas. Ja.
Okay, also das ist nochmal ein anderes Thema. Du vermeidest auch diese Kommunikation hinten raus, wenn du sagst, hey, guck mal, das ist jetzt das Angebot und niemand kommt mehr, jemand weiß, eine aktive Entscheidung heißt auch, ihr bucht mir jetzt nichts ab in 30 Tagen oder so, weil wenn ich nicht klicke, dann weiß ich.
Dann weiß ich, ich gehe hier gar nichts ein, ja, also ja. an Deal oder sowas, ja, sondern ich nutze einfach das Produkt nicht mehr so, wie ich es vorher nutzen konnte.
Ja. Hey, ist fast schade, Torben, dass wir nur immer knapp 20, 25, 30 Minuten haben für die Gespräche pro Monat, weil ich fände es natürlich total spannend, von dir auch zu verstehen, wie ihr über das Thema AB-Testing nachdenkt, ja, also wie ihr Features reinbundelt und nach vorne raus. Also das Problem, was du ja beschreibst, ist, in einem Free-Tier so interessant zu sein, dass ich eine Nutzung generiere und Lust mache, auf den Pro-Plan zu gehen. Da musst du ja recht viel Wert schon bieten. Gleichzeitig aber so viel Wert Nutzen fernzuhalten, dass Leute dann auch noch einen Grund haben, in die erste Klasse zu wechseln, ne? Wie bei einer Bahn. Genau. Wenn die zweite Klasse in der Deutschen Bahn schon so toll wäre wie die erste Klasse. Jetzt ist die Bahn ein schlechtes Beispiel, weil manchmal ist die gar nicht so gut, ja. Aber
die nehmen ja auch für die zweite Klasse Geld.
Stimmt. Also es ist ein ganz schlechtes Beispiel, ja. Aber du weißt, was ich meine, ja. Du musst natürlich schon einen Grund geben, in die erste Klasse abzugraden, weil sonst würde niemand das annehmen. Ja. Und auch, finde ich auch spannend, die Preisabstände, ne? 69, 189 sehe ich gerade Dollar im Monat.
Ja, das ist richtig, ja.
Das finde ich auch spannend, wie man darauf kommt, wie man damit experimentiert, wie man diese Abstände findet.
Und das ist in der Tat ein spannendes Thema, ja. Also und es ist brutal komplex. Da gibt's ehrlich gesagt, also man kann das auch wissenschaftlich angehen, aber also pseudowissenschaftlich, ja, also man kann da Conjoint-Analysen und so weiter machen. Aber als Startup haben wir das jetzt in diesem Fall zumindest nicht gemacht. Vielleicht machen wir das irgendwie nächstes Jahr mal oder sowas, dass wir das tatsächlich noch professioneller angehen, aber es kostet natürlich auch Geld und Zeit. Aber Pricing ist in der Tat eine sehr wichtige Entscheidung. Was wir wissen, ist, dass unser Pro-Plan im Moment noch nicht so viele attraktive Upgrade-Trigger hat. Das werden wir in Zukunft auf jeden Fall noch verstärken durch einfach bessere Features, ja, die wir bislang noch nicht gebaut haben, die wir aber jetzt im Laufe der nächsten Monate bauen werden und hinzufügen werden.
Ja, noch steht sehr mysteriös bei Pro, also es ist circa, ich sag mal, dreimal so teuer ungefähr wie der Plus-Plan. Drei Sachen, Everything in Plus, das ist schon mal gut. Ja. Every Minute Scheduling und New Pro Features coming soon. Also hat überhaupt schon einer den Pro-Plan gekauft? Weil so viel Upsell ist es ja dann noch nicht. Aber, Torben, lass mich dir das noch reinwerfen, weil es kann ja auch ein Grund sein, wenn die Plus-Variante schon völlig ausreichend ist und die Pro-Variante so teuer ist, dann kann es ja auch psychologisch interessant sein, dass Leute sagen, okay, Mensch, Plus ist eigentlich schon voll gut, komm, dann nehme ich Plus statt die Free-Variante. Also Decoy-Pricing gibt es auch.
Also genau,
sind so psychologische Konstrukte, gell? Aber das war nicht euer Ziel.
Das stimmt, das ist natürlich in der Tat ein Effekt, den es gibt im Pricing, ne? Und vielleicht wirkt der so ein bisschen, ja? Also das kann schon sein. Aber der tatsächliche Hintergrund ist, wir wollen noch mehr Features eben hinzufügen, gerade was die Kontrolle angeht über sozusagen deinen Workspace und deine Daten und Nutzerrechte und so weiter und auch was sozusagen so deine eigene Design-Identität angeht und sowas. Das sind, glaube ich, Dinge, die wir auf dem Pro-Plan verwirklichen werden, sodass die Leute, die sozusagen die Daten automatisieren wollen und da sozusagen mehr Power möchten, die sind im Plus-Plan zu Hause, und dann Unternehmen, die sozusagen Kontrolle über ihre Nutzer und auch über ihre Identität, also Design und so weiter, sehr ernst nehmen, die sind dann im Pro-Plan wichtig. Ja. Und dann gibt es natürlich Enterprise-Plan für besondere Anforderungen.
Ja. Klar, das gibt es immer noch so als vierten Block bei vielen, noch zusätzlich.
Genau. Ne?
Preis auf Anfrage, dann meistens Contact Us. Alright, Torben, wir müssen natürlich noch zu unserem Fokusthema kommen. Das ist dieses Mal der richtige Umgang mit Investoren. Und das Thema ist mir bei dir deshalb so wichtig, weil du, anders als, glaube ich, viele Startups, schon recht früh auch angloamerikanische Startups, die ja, wenn man so ein bisschen in der Startup-Szene unterwegs ist, ehrlich gesagt immer so ein bisschen der Goldstandard sind, ja, weil die auch ein Stück weit Investability auch nach einer Series B, Series C, ja, wollen alle angloamerikanische Investoren, weil da doch die Feuerkraft noch ein bisschen größer ist und generell natürlich der Markteintritt für ein Softwareprodukt wie euch ins amerikanischen Markt ja auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ihr habt Excel zum Beispiel drin, ein ganz bekannter VC-Investor. Deshalb stelle ich dir mal eine ganz einfache Frage. Wie ist es euch gelungen, so prominente angloamerikanische Investoren zu gewinnen?
Das ist natürlich ein spannendes Thema. Also ich glaube, was bei uns da einfach wichtig war, dass wir an etwas arbeiten, was potenziell extrem groß sein kann. Ja, also wir haben, und das gibt's in Europa nicht so oft, wir haben einfach von Anfang an gesagt, okay, wir wollen das beste Spreadsheet bauen. Und Microsoft Excel und auch Google Sheets sind natürlich in ihren Packages, also Office und Workspace, Produkte, die extrem viele Nutzer haben, also gemeinsam zwischen 1 und 2 Milliarden Nutzer, und die auch extrem stark monetarisiert sind. Also das sind ja Dutzende von Milliarden, die eben mit diesen Produkten umgesetzt werden.
Großer Markt, ja, klar.
Und insofern, und es ist etwas, was sehr skalierbar ist. Ja, also wenn ich jetzt ein Spreadsheet kann ich auf Englisch haben, und das brauche ich weitgehend erstmal nicht zu lokalisieren in verschiedene Sprachen. Natürlich gibt es auch die Nutzer, die das von uns verlangen. Ich möchte es auf Deutsch haben, ich möchte es auf Spanisch haben, ich möchte es auf Koreanisch haben und sowas. Aber man kommt mit nur Englisch sehr, sehr weit, ja, und ohne Lokalisierung. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das für VCs, gerade für amerikanische VCs, die gerne viel Risiko nehmen und möglich, also High Risk, High Reward, ja, die so ein Profil suchen in Startups, für die ist das natürlich sehr, sehr spannend. Und insofern konnten wir da eben früh auch namhafte Investoren gewinnen. Für die ist halt immer die Frage, okay, dieses Produkt und dieses Team, wie wahrscheinlich halte ich es, dass die tatsächlich auch diesen Markt gewinnen können? Ja. Mhm. Oder zumindest einen gewissen Anteil in diesem Markt gewinnen können. Und das ist, glaube ich, deren Kalkulation.
Ja, verstehe. Also klar, Team und Markt muss groß sein und interessant sein. Aber jetzt gelingt es ja schon vielen nicht, überhaupt ins Gespräch zu kommen mit den VCs. Ja, also einen Termin zu haben, dann überhaupt die Chance zu haben, zu pitchen und zu sagen, Mensch, wir sind eigentlich wirklich das nächste große Ding. Das heißt, wie habt ihr das denn gemacht? Seid ihr über eure Angels gegangen? Ja, habt ihr da bewusst Angels ausgewählt, die ihr wusstet, die machen uns die richtigen Intros, die kennen die richtigen Leute? War das auch aufgrund deiner Gründererfahrung? Oder was würdest du Leuten sagen, die jetzt vielleicht auch vor der Frage stehen und sagen, ich kriege einfach keinen Fuß in die Tür im amerikanischen VC-Markt?
Ja, also gut, dazu muss ich sagen, Excel hat ja nicht jetzt an Tag 1 investiert bei uns, ne? Sondern die eine erste Runde haben wir geraced, das war mit Cherry Ventures und Atlantic Labs und ein paar Angel-Investoren. Und das war eigentlich weitgehend im Berliner Ökosystem, ja? Also wie wir das gemacht haben. Und das ist an sich, also das lokale Ökosystem ist, oder vielleicht, wenn man jetzt in Köln ein Startup aufbaut, geht das auch, aber sozusagen das deutsche Ökosystem ist an sich kein schlechter Ort, um zu starten, ja, gerade was so die Frühphasen angeht. Und das war ehrlich gesagt extrem, also viel Netzwerk und Klinken putzen. Also das war wirklich ein Sales-Job. Wir haben da mit 70 verschiedenen Leuten gesprochen und das hat Wochen und ein paar Monate gedauert, bis wir sozusagen eine Runde zusammen hatten, mit der wir anfangen konnten zu arbeiten. Ne? Mhm. Und das war wirklich also einfach, hey, kannst du mir eine Intro zu den Leuten machen und so weiter? Also es ist wirklich einfach ein Networking- und Sales-Job gewesen. Ja? Ja. Und wir haben von Anfang an dann also relativ aggressiv unsere große Vision verkauft. Und dann haben wir so unsere erste Runde geraced. Und dann, wenn man also gut Cherry Ventures und Atlantic Labs sind auch super Investoren, die natürlich gute also gute Feeder sind für die großen Investoren. Ne? Also die haben in ihren Portfolios ja Co-Investments mit den meisten großen amerikanischen Investoren auch. Und das hat uns natürlich auch geholfen. Also Accel zum Beispiel, das erste Mal, dass wir die getroffen haben, war auf einer Veranstaltung von The Family, die haben damals als Angels sozusagen auch mit investiert. Also das ist ein Pariser Angel Investor oder Netzwerk von Startups. Und das zweite Mal dann auf einem Event von Cherry, ja. Also und so sind wir dann sozusagen ins Gespräch gekommen, ja. Und dann ein Jahr später oder so, als es dann sozusagen ernst wurde, was unsere nächste Runde anging, konnten wir dann eben auf diese Kontakte zurückgreifen. Aber das war halt, wenn man einmal ganz gute Angel-Investoren oder erste VCs aus einem lokalen Ökosystem, also diese Pre-Seed-Seed-VCs hat, dann wenn man da Events wahrnimmt und Kontaktpflege betreibt und sowas, dann kann man auf eine relativ natürliche Art und Weise auch diese Kontakte aufbauen. Ja. Mhm. Aber ganz ehrlich, also ich glaube, nach warmen Intros zu fragen, ist immer noch ein sehr, sehr guter Weg. Ich habe selbst nie groß mit Cold E-Mails an Investoren gearbeitet. Ich bevorzuge immer den Intro-Weg. Aber auch, also ich glaube, viele Wege führen nach Rom. Ja. Ist, glaube ich, nur ein bisschen schwieriger. Und am Ende ist es so, wenn man ein gutes Geschäft hat und ein interessantes Unternehmen, dann kriegt man auch das Interesse der Investoren.
Argument, ja. Hast du Weisheit gewonnen damit, weil du bist ja nicht ständig im Fundraising-Modus, ja? Irgendwann hast du das Geld eingesammelt und denkst wahrscheinlich, okay, ein Glück, ich kann diesen Sales-Job mal so ein bisschen zumindest depriorisieren und arbeite jetzt mehr am Produkt. Aber gibt es Arten, wie du mit potenziellen Investoren Kontakt hältst, ja? Viele schicken monatliche Updates, ja, geben so ihre Top-Zahlen. Also was ist da für dich der Best Case, wie du auf einer kleinen Flamme, aber dass die Flamme halt nicht ganz ausgeht, immer weiter den Draht, die Kommunikation aufrechterhältst mit aktuellen, aber auch mit potenziellen Investoren?
Ja, also ich finde das wirklich nicht einfach, weil also wenn man eine gewisse Bekanntheit hat im Startup-Land oder im VC-Land und wenn zum Beispiel in Excel investiert, dann landet man eigentlich in jedem Investoren CRM, ja, und man kriegt irgendwie mal eine E-Mail oder so. Und ich finde es sehr schwierig, die ganze Zeit mit Investoren zu reden. Ja? Also ständig irgendwie über die Jahre 20% meiner Zeit dafür aufzuwenden oder sowas. Sowas mache ich nicht. Aber ich versuche natürlich Kontakte aufzubauen mit Investoren, die mir gut gefallen. Und an denen ich irgendwie auch mittel- bis langfristig ein Interesse habe. Und mit denen versuche ich irgendwie ein, zweimal im Jahr zu reden oder sowas. Mhm. Ja, und wenn ich weiß, dass wir irgendwie demnächst wieder fundraisen wollen, dann baue ich auch bewusst das so auf, dass wir mal irgendwie schon mal 2 Quartale vorher sprechen oder sowas, ja, um halt den Kontakt zu pflegen, dass man um dann auch einen gewissen Fortschritt zeigen zu können, wenn es wirklich losgeht und sowas, ja. Also das ist wirklich etwas, was wir machen, aber es ist wirklich nicht einfach, denn wenn man sozusagen jede E-Mail beantwortet und jeden Call nimmt, dann kommt man zu gar nichts anderem mehr und davon würde ich auf jeden Fall abraten. Ja. Aber wie viel Zeit jetzt das Richtige ist, ist schwierig. Also es ist, wenn man jetzt gerade eine Runde geraced hat und 3-4 Jahre Runway hat, dann würde ich auch mal ein Jahr lang vielleicht gar nicht mit Investoren sprechen. Ja. Und dann langsam wieder aufbauen, sozusagen einen halbjährlichen Zyklus mit den Investoren, von denen man irgendwie, von denen man glaubt irgendwie, dass es die richtigen seien für die nächsten Runde.
Vielleicht sneaken wir noch eine Frage rein, weil es mich so interessiert, obwohl wir schon über der Zeit sind. Du hast, also einfache Frage, wie identifizierst du die richtigen Investoren für dich? Wenn du die triffst. Kannst du da irgendwas teilen? Ist es ein Bauchgefühl? Sind es harte Kriterien, die du dir anschaust? Was ist es? Portfolio? Ruf?
Naja, also das eine ist natürlich der Fonds, ja, also und das andere ist dann die Person. Und beim Fonds muss man sich natürlich anschauen, okay, ist das überhaupt ein Fonds, zu dem ich passe, ja? Also investiert er überhaupt in Software? Investieren die in Productivity-Software? Investieren die in Europa? Haben die schon mal in Deutschland investiert? Ja? Und dann auch, ich habe ja eine gewisse Vorstellung davon, auch wenn ich nicht weiß, wie viel Geld ich beim nächsten Mal zu welcher Bewertung raisen werde, habe ich natürlich eine gewisse Vorstellung davon. Und dann schaue ich mir natürlich an, passt das in die Phase überhaupt? Ja? Und idealerweise natürlich auch, okay, ist es grundsätzlich ein Fonds, der einen guten Ruf hat, können die mir irgendwie helfen, ja, wenn ich zum Beispiel in den USA ein Team aufbauen will oder sowas. Ja. Und dann natürlich die Person, das ist eigentlich noch wichtiger als der Fonds, ja, ist das eine Person, mit der ich mir ein intensives Arbeitsverhältnis vorstellen kann. Ja? Also das ist ja so, wenn man jemanden als Lead-Investor und dann auch als Board-Member akzeptiert, aber selbst als Shareholder, also als Gesellschafter akzeptiert, das ist ja schon eine Beziehung, die man dann über Jahre führt. Ja? Wenn man jetzt dann seinen Pre-Seed-Investor, hat man womöglich 10 Jahre mit denen zu tun. Und jetzt dann etwas später vielleicht noch 5 Jahre. Ja? Aber es ist trotzdem eine unheimlich intensive Beziehung. Da spielt das, glaube ich, zum einen das persönliche Verhältnis, die Integrität, die ich vermute in der Person und natürlich auch sozusagen, wie kann mir die Person helfen? Ja? Ist das jemand, der der gewisse Dinge schon mal erlebt hat, auf die ich vielleicht auch zukommen werde? Ja? Also wie zum Beispiel Markteintritt in den USA, ja, oder Go-to-Market von einem Freemium Productivity-Produkt oder wie schaffen wir es in immer größere Unternehmen zu kommen oder sowas, ja, oder am Ende dann ein Exit, ja, ist das jemand, der sowas schon mal erlebt hat und mitgemacht hat und kann er da wirklich oder kann die da wirklich zu sprechen, ja, und uns weiterhelfen? Das idealerweise passt das irgendwie alles, aber das sind so die Fragen, die ich auf jeden Fall habe.
Cool. Torben, vielen Dank, dass du da mal ein bisschen Einblick gegeben hast, in wie du das angehst. Offensichtlich gelingt dir das ja sehr gut über mehrere Runden jetzt schon mit Rose und auch vorher, also vorher aufgebaut hast. Dann lass uns jetzt mal hier einen Cut machen. Wir sind schon deutlich drüber, ja, aber ich glaube, es war gut, dass wir es gemacht haben. Wir sprechen uns in ein paar Wochen wieder und gucken dann zurück in der letzten Folge dann von Heroes Grow und gucken mal auf die letzten 6-7 Monate zurück, die wir zusammen gemacht haben. Bis dahin viel Erfolg mit dem Pricing und ich bin gespannt, wie viele Leute am Ende konvertieren. Darüber reden wir nächsten Monat.
Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Vielen Dank, Alex. Ja. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Ciao.
Kurzer Werbebreak. 100 Millionen Euro Umsatz mit gedruckten Postern. 30 Millionen Euro von Investoren für einen Handwerkerstellenmarkt. 800 Millionen Euro Verkaufspreis für ein Startup, das Batterien für Busse baut. Was ich sagen will, ist, du weißt nie, welche Geschäftsidee am Ende voll ins Schwarze trifft. Du hörst diesen Podcast, also weiß ich, dass du entweder schon ein Gründer bist oder darüber nachdenkst, was zu gründen. Und wenn du diesen Tick mehr Inspiration brauchst, um die für dich passende Geschäftsidee zu finden, dann geh auf digitaloptimisten.de/quiz und mach das einminütige Quiz, um eine Geschäftsidee aus unserer Datenbank zu finden. Oder du scrollst gleich durch unsere Datenbank auf digitaleoptimisten.de und findest da eine von 60 plus Ideen, die wir direkt von den besten Gründerinnen und Investoren Deutschlands haben, und klaust eine Idee. Das war die Werbung, zurück zur Folge. Und die dritte im Bunde ist Lilith. Sie baut mit Visual Makers die größte No-Code-Plattform Deutschlands. No-Code-Tools sind ein boomendes Segment, das Geschäftsprozesse ohne Programmierung automatisieren kann. Lilith pitcht Visual Makers so.
Mit Visual Makers machen wir dich zum No-Code-Experten. Wir helfen dir dabei, Apps zu entwickeln, Prozesse zu automatisieren und interne Tools zu bauen. Und das ganz ohne Programmierkenntnisse.
Ganz genau. Und Lilith hat ein Ziel in den nächsten Wochen, und das ist Reichweite aufbauen. Wie das geht und wie die vergangenen 30 Tage für sie liefen, das hören wir jetzt. Hallo Lilith, willkommen zurück.
Hallo Alex, schön wieder da zu sein.
Wie geht's dir? Neue Kulisse sehe ich hinter dir.
Ja, ich bin heute woanders. Gar nicht so weit weg von meinem Zuhause, aber so 200 Meter ungefähr. Aber ich bin heute bei meinem Papa in der Wohnung tatsächlich.
Alright, gut. Egal wo, der Sound klingt gut. Und wir reden heute über die vergangenen 4 Wochen. Da ist, glaube ich, relativ viel passiert. Ich glaube, wir haben ein bisschen an einem Cliffhanger aufgehört letztes Mal. Da hast du nämlich beschrieben, wie du mit deinem Co-Gründer die Kernvision geschärft hat. Ihr habt euch, ich mach's mal ein bisschen dramatisch, ihr habt euch hingesetzt, ihr habt erstmal so einen großen Schreibtisch gehabt, habt ihr alles weggewischt von, ja, und gesagt, nein, wir gucken nochmal auf den Kern, wir müssen es neu definieren. Habt euch dann eingesperrt, beziehungsweise habt jeweils unabhängig voneinander eine Vision für Visual Makers geschrieben, eure No-Code-Agentur, was noch viel mehr war, ne? Und habt die dann verglichen und habt euch dann geeinigt auf eine Vision. Wo seid ihr denn da? Ist es jetzt schon klar, was Visual Makers 2.0 ist?
Ja, also beziehungsweise es ist super klar, wo wir in den nächsten 3 Monaten und wahrscheinlich in den nächsten 6 Monaten hingehen werden. Und auch sehr klar, warum wir uns dagegen entschieden haben, zu sagen, da sind wir in 5 Jahren, sondern uns das offen lassen. Also quasi die neue Vision, beziehungsweise neue alte Vision. Unsere Mission ist immer noch Democratizing Tech. Also wir haben uns das hehre Ziel gesetzt, Tech zugänglicher zu machen durch No-Code und mit dem, was wir machen. Und vorher war unser Fokus vor allem auf Education, also wo wir gesagt haben, okay, wir demokratisieren Tech durch Trainings und sagen jetzt, haben uns jetzt halt nochmal hingesetzt und gesagt, da habe ich letztes Mal ja schon ein bisschen drüber gesprochen, von okay, was funktioniert denn eigentlich bei uns so richtig gut? Und das, was bei uns so richtig gut funktioniert, ist einmal Leute darauf aufmerksam zu machen. Also Leute kommen zu uns und entdecken No-Code quasi mit uns. Die haben vielleicht das Wort schon mal gehört, ne, aber sind so, oh cool, was kann ich denn damit machen? Und das heißt, bei vielen unseren Kunden müssen wir erstmal da abholen von, was bringt mir das denn überhaupt? Was kann ich damit machen? Und viele davon haben eine Idee für ein Projekt, wollen das umgesetzt haben oder sind Innovationsabteilungen, Produktabteilungen und sowas, die neue Ideen testen wollen, mit denen wir dann Web-Apps bauen. Auch viele Startups sind dabei. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, okay, was funktioniert wirklich so richtig gut? Und das ist eben die Agentur und dieser erste Kontakt mit den Kunden von, hey, das kann No-Code für dich tun. Und viele davon kaufen auch eine unserer Masterclasses, was dann quasi in den Paid-Online-Bereich bei uns, in den Paid-Education-Bereich bei uns geht. Aber wir haben jetzt gemacht, okay, was ist der größte Hebel, den wir haben, um dieses Ziel, Democratizing Tech, zu erreichen in naher Zukunft? Und das ist einmal Reichweite. Die Wette ist jetzt, je mehr mit mehr Reichweite eröffnen wir uns auch unglaublich viele Möglichkeiten. Und das zahlt auch wiederum natürlich auf unsere Agentur ein als Lead-Kanal. Und wenn wir es schaffen, die Agentur sehr smart, modern aufzubauen, dass es eben nicht mehr ein klassisches Zeit-gegen-Geld-Modell ist, sondern eins, das Spaß macht, wo wir Spaß dran haben, wo wir coole Kunden haben, wo wir coole Projekte umsetzen, und da mit einer guten Marge, mit planbaren Umsätzen arbeiten können, und demgegenüber eben eine Reichweite stellen, wo wir dann wieder interessanter für Toolpartner werden, die jetzt schon interessiert sind, ne, aber wo wir dann einen größeren Hebel haben. Genau, das heißt, die zwei Fokuspunkte sind jetzt quasi Agentur smarter machen und Reichweite erhöhen. Und da investieren wir jetzt massiv in den nächsten paar Monaten.
Das finde ich spannend. Reichweite. Ja, also ihr wollt mehr Leute erreichen mit eurer Message, Democratizing Tech, dass No-Code viele Prozesse einfacher machen kann, dass man vielleicht nicht mehr so viele Software-Engineers braucht und so weiter. Über welchen Kanal wollt ihr Reichweite gewinnen? Was ist euer Hauptkanal?
Ja, wir haben zwei Hauptkanäle. Also einmal ist, oder drei, wenn man so will. Also einmal das ganze Thema SEO. Da sind wir schon relativ gut tatsächlich drin durch unser Tool Directory. Also wir haben so ein Tool Directory, was wir jetzt noch ausbauen wollen, wo Tools gelistet sind, kategorisiert sind, wo man Infos zum Datenschutz finden kann, wo man Screenshots und sowas finden kann, um quasi sich erstmal ein Bild zu machen von, was kann das Tool eigentlich, in welcher Kategorie ist das. Und dadurch findet man uns bei ganz vielen Toolsuchen schon, gerade bei den deutschen Ergebnissen. Das heißt, das ist ein sehr guter Kanal für uns. Viel sogar, merke ich gerade. Dann der Podcast, tatsächlich unser eigener Podcast. Da haben wir immer wieder Kunden drüber. Der stagniert im Moment so ein bisschen von den Besucherzahlen. Der wächst gerade nicht. Da müssen wir jetzt nochmal dran. Und YouTube. Und YouTube ist ein Kanal, den vernachlässigen wir ehrlich gesagt bisher ziemlich. Im Moment kommen da unsere Podcasts drauf, halt einmal die Woche. Und irgendwie ein, zwei Shorts. Aber mehr passiert da nicht. Und wir kriegen jeden Monat ungefähr 30 neue Subscriber. Und das heißt, da ist massiv Potenzial drin, weil wir haben ja das schöne Geschäftsmodell von alles, was wir tun, können wir in Content verwursten, wenn man so möchte. Weil wir alle Learnings aus der Agentur können wir wieder teilen mit unseren Leuten aus der Community. Mhm. Alles, was wir selbst automatisieren intern bei uns, also zu diesem Reichweite erhöhen, gehört auch ganz viel Content-Automatisierung bei uns für die nächsten drei Monate. Aber um es kurz zu machen, einmal SEO, Website-Traffic, dann den Podcast, YouTube und mein LinkedIn-Profil. Darüber kommen natürlich auch viele. Wollte ich
gerade fragen, welche Rolle spielt LinkedIn bei einer Agentur, wo man auf Kunden, Firmenkunden geht? Da muss LinkedIn doch eigentlich auch im Mix sein.
Auf jeden Fall. Mhm. Aber halt mein persönliches Profil. Und nicht das Visual Makers Profil. Das Visual Makers Profil.
Das funktioniert einfach nicht. Ja, da muss ein Gesicht eben sein, ne? Das genau. Geht sonst nicht, ja.
Genau. Und, aber was, wo trotzdem das Visual Maker oder so ein Business Profil halt super wichtig ist, ist gerade für so Employer Branding und für, auch für Kundenbranding, aber nicht fürs Marketing, sondern eher Leute kommen auf die Seite und gucken sich an, okay, was macht die Firma? Und deshalb ist es trotzdem wichtig, das zu bespielen. Nur damit kriegt man halt einfach keine Reichweite. Die Reichweite geht einfach über die, aber die kommt über die persönlichen Profile.
Ja, das glaube ich auch. Ja, das geht einfach nicht. Okay, dann worauf sollen wir doppelklicken? Also SEO, lass uns das mal vielleicht ausklammern. Das ist aus meiner Sicht, ist das auch so ein Langzeitding, ne? Also dass bei der organischen Suche bei Google, bei Digital Optimisten, ich meine, so viele Artikel veröffentlichen wir jetzt gar nicht, aber durch die ganzen Geschäftsideen, die wir publishen, steigen wir immer in den Ranks, ja? Und das geht einfach über die Zeit irgendwie. Und also Zeit scheint da ein großer Faktor zu sein. Natürlich auch die Qualität und so weiter, bla bla bla. Aber am Ende ist es auch die Zeit. So kommst du mir zumindest vor. YouTube oder LinkedIn? Worüber möchtest du sprechen? Weil ich finde beide, lass es einmal tief gehen in einen von beiden Kanälen.
YouTube liegt ja so ein bisschen in der Zukunft für uns. Also ja. Da werden wir uns auch noch ganz viel ausprobieren. Da bin ich auf jeden Fall nicht die Expertin für. Ich glaube, zu LinkedIn kann ich auf jeden Fall mehr erzählen.
Okay. Bei YouTube würde ich wahnsinnig gern selber auch mal verstehen, ja, wie das besser funktioniert.
Ja, ich kann mal drüber erzählen, was wir ausprobieren wollen.
Oh ja, und gerne. Schieß los. Okay, dann machen wir das.
Was funktionieren soll. So, einmal haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen über so Shorts, die man produzieren kann, ne? Auch so Long Content, Podcasts, wie zum Beispiel Podcasts. Ne? Auch, genau. Ja. genau, dass du einfach über sowas wie Opus zum Beispiel einfach Shorts daraus erstellen kannst. So, das funktioniert ziemlich gut, das ist echt echt cool. Und die, also Shorts funktionieren einmal unglaublich gut bei YouTube. Also das haben wir schon mal ausprobiert ungefähr vor einem halben Jahr. Da haben wir einige Shorts gemacht und das sind mit die Videos mit den meisten oder die Shorts mit den meisten Aufrufen auf unserem Kanal.
Darf ich dir meine Erfahrung teilen, Lilith?
Weil ja, sehr
gerne. Ich finde, wir leben in einer tollen Zeit, in der 9:16, also das klassische Smartphone-Format, plötzlich auf allen drei großen Plattformen, nämlich YouTube, Shorts, Instagram Reels und bei TikTok halt ausspielbar ist. Und ich finde, entweder sind die TikTok-Zahlen völlig inflationär und einfach nicht real, ja, aber die sind circa 50 Mal höher als die YouTube-Zahlen. Und bei mir, also YouTube, das ist, ich finde es auch, da kommen wir nicht so richtig vom Fleck bei Digital Optimisten, weil TikTok scheint es besser zu sein. Also da habt ihr positive Erfahrungen gemacht mit den Shorts? Da habt ihr eine Reichweite gefunden mit eurem Content?
Ja, aber halt zum ersten, also quasi als Einstieg. Also die Shorts sind, die müssen ein gewisses Maß an Informationen haben, dass man halt da hängen bleibt und sagt, ah cool, hört sich gut an, aber dann halt quasi auf eventuell längeren Content verlinken. Das funktioniert ganz gut bei uns. Aber wie gesagt, wir haben noch nicht so mega viel Erfahrung. Das heißt, ist jetzt mehr so Bauchgefühl. aber bei TikTok bin ich voll bei dir. Also wir hatten die Shorts, die wir für YouTube damals produziert hatten, auch auf TikTok. Das war, oder andersrum, wir hatten ursprünglich für TikTok produziert und haben dann das Ganze auch auf YouTube gehostet. Und da hatten wir auch, also die gehen immer noch sehr gut ab, die Videos, die wir damals da hatten. Und das wäre jetzt auch der Plan, uns da nochmal ranzutasten. Ja.
Eine Frage, Lilith. Und zwar wie soll ich das am besten formuliere ich es gerade raus. Fällt es mir schwer, einen viralen Erfolg. Ja, stell mal vor, du hast 80.000 Views auf irgendeinem Video oder einen Short oder einen TikTok oder was auch immer. Aber münzt sich das wirklich auch in neue Kunden für euch aus oder in neue Podcast-Hörer oder so? Also wie wandelt sich das um? Oder ist es einfach, okay, dann swipe die Person zum nächsten Video und dann wird einfach weiter konsumiert? Weil also für mich ist es also so rumgefragt, wie wollt ihr es versuchen, dass die Leute, die euch hören oder sehen bei YouTube, dann nicht einfach nur euch hören, sondern auch zu potenziellen Kunden im besten Fall werden? Also wie baut man einen Funnel mit YouTube auf?
Ja, das ist die große Frage. aus unserer Erfahrung bisher, wie wir es auch zum Beispiel mit den Podcasts, aber auch bei meinem LinkedIn-Game quasi hatten, war, dass Leute uns, irgendwo haben sie einen Einstiegspunkt und sehen uns das erste Mal. Und das kann zum Beispiel mit so einem Short sein, wo ich dann erstmal durchswipe. Und es kann auch sein, dass die dann weiterwischen, ne? Aber oft bleibt es im Kopf. Und dann sehen die uns nochmal irgendwo. Und dann sehen die uns nochmal. Also so ein bisschen so wie mit Ads, die man schaltet oder so.
Also Brand-Marketing, ne? Also die sehen genau. So oft Milka, 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 bis sie irgendwann am Regal dann Milka kaufen statt Rittersport.
Genau, genau. Und dadurch, dass wir doch nach wie vor auch noch in so einer Nische unterwegs sind. Also es gibt ja keine große No-Code-Community neben uns im Dachraum. Und daher haben die oft mehrere Touchpoints hintereinander, wenn sie sich einmal anfangen, für das Thema zu interessieren, unsere bisherigen Kunden. Und wir haben einige, die zum Beispiel entweder mich auf Konferenzen gesehen haben und ein Jahr später irgendwie kriege ich eine LinkedIn-Nachricht. Ich hatte gerade den Farhut bei uns im Podcast von HowFM und der hatte mich 2022 auf dem Pirate Summit gesehen und da einen Vortrag von mir gehört und hat mir ein Jahr später geschrieben, so hey, ich habe hier das und das gebaut, weil du damals Make erwähnt hast und das ist total cool und ich möchte es gern teilen und so. Mhm. Oder Leute, die sagen so, hey, ich höre irgendwie seit Monaten euren Podcast, das ist super cool und ich habe jetzt ein Projekt und das würde ich gerne mit euch umsetzen. Und so. Und das sind aus meiner Erfahrung Geschichten, die sehr lange dauern und die eher dazu da sind, wirklich die Verbindung herzustellen zu den Kunden. Weil mir passiert es auch oft auf Konferenzen, dass Leute auf mich zukommen und sagen, hey, du bist doch die Lilith von Visual Makers, oder? Und die kennen mich dann entweder von LinkedIn oder vom Podcast und haben schon so eine Connection zu mir, wo ich dann kurz Mühe habe, dann die Connection auch auf die andere Seite herzustellen, weil die kennen dann mich gefühlt, die kennen meine Stimme und wie ich rede und so. Aber ich die Person noch gar nicht. Es ist immer ganz spannend. Aber das baut.
Was mir neulich passiert, wenn ich jetzt kurz sagen kann, mit Felix Lobrecht, der ist mir beim Maybachufer hier in Berlin entgegengelaufen. Ich dachte, hey Felix, habe ich so gedacht, weil ich höre halt dessen Podcast. Okay, dann geht's dir auch so, ja. Aber ich wollte dich nur unterbrechen. Bitte,
dann mach weiter. Ja, voll. Mir ist es auch schon andersrum passiert mit Schauspielern oder so, wo ich früher mal ans Set gekommen bin und dann auch wirklich die Leute angesprochen habe und gesagt habe, hey, wir kennen uns. Und nee, wir kennen uns nicht. Naja, ich glaube, long story short, es ist ein sehr, sehr langer Prozess, den es gibt. Ich glaube total an die Power von Reichweite und Netz und Netzwerken, also gerade so in dem Bereich, wo man am Anfang viel selber machen kann und dann vielleicht irgendwann an eine Grenze stößt oder auch dadurch auch erst Ideen entwickelt, ne, wo man sagt, okay, hier Automatisierung habe ich mal ein bisschen rum gespielt und jetzt will ich das halt professionell machen oder in mein Unternehmen mitnehmen. Oder das Thema Produktentwicklung, entweder eben für Gründer und Gründerinnen, die vielleicht kurz davor stehen oder Innovationsabteilungen, Produktabteilungen oder eben das ganze Thema internes Tooling bei vielen Startups, aber auch größeren Unternehmen. Also das ist ein Prozess, der so reift. Und ich würde sagen, das dauert mehrere Monate. Ich gehe nicht davon aus, dass wir mit der Reichweite oder mein Ziel ist es nicht, damit auch direkt irgendwie Conversions zu machen, sondern mir geht es zum Beispiel auch darum, dass wir einerseits Tool-Anbietern auch einfach mehr bieten können. Je mehr Reichweite wir haben, desto mehr können die quasi mit uns auch auf den deutschen Markt kommen. Oder können wir spezifischer sagen, okay, welche Tools empfehlen wir, welche nicht und dann auch anders Kooperationen eingehen. Also das ist quasi nochmal um die Ecke, um mit, also dass man dann nochmal neue Geschäftsfelder öffnet.
Ich finde, das ist ein wichtiger Gedanke, weil wenn man Social Media anfängt, dann ist es ja echt ziemlich naheliegend, dass man dann die Klickzahlen immer steigern will oder die Abonnenten steigern will. Das sind ja aber A, ist es kurzfristig und B, sind auch sogenannte Vanity-Metriken, ne? Also Metriken, die eigentlich gar nichts bedeuten, ne? Wie viele Follower hast du da? Ich habe auf Twitter, keine Ahnung, über 1000 Follower, aber who cares, ja? Also die meisten davon sind wahrscheinlich sowieso inaktiv und spielt alles keine Rolle. Deshalb, da finde ich es ganz gut, dass man das auf eine andere Ebene hebt und sagt, komm, das ist jetzt langfristig, ne? Und ich baue da langfristig mein Netzwerk aus, will irgendwie eine gewisse Bekanntheit erreichen. Ich glaube, das macht Sinn. Lass uns jetzt unbedingt auf das Fokusthema dieses Monats wechseln, nämlich der richtige Umgang mit Investoren. Und ich hab mich deshalb so auf dieses Thema gefreut, weil wir mit dir jemanden haben, der bewusst ganz am Anfang eine Entscheidung getroffen hat, nämlich kein Geld von den klassischen Venture Capital Investoren aufzunehmen. Vielleicht nehmen wir uns mal zurück in den Moment, als du damals gesagt hast, hey, ich will es nicht, ich will kein Geld annehmen. Sag mal, warum hast du das gemacht? War das für dich klar? Hast du damals mit dem Gedanken gespielt? Warum war es dir wichtig, 100% eigenfinanziert zu sein?
Ich glaube, das ist ein Prozess, der sich auch immer, oder eher so ein Pendel, das immer mal wieder in die eine oder in die andere Richtung schwingt, aber relativ konstant bleibt in, wir wollen keine Investoren dabei haben. Angefangen hat das Ganze mit unserer Gründung, als wir gesagt haben, okay, wir wollen eine Community aufbauen. Da hatten wir noch ein bisschen anderes Geschäftsmodell als jetzt. Und haben gedacht, ja gut, aber eine Community ist jetzt irgendwie nicht kein Investoren-Case. Also da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie 10x rausgehen. Und deshalb sind wir nicht interessant für Investoren. Haben wir gedacht damals. Es hat sich schnell geändert. Also wir hatten auch nach 3 Wochen, glaube ich, den ersten interessierten Angel-Investor quasi. Und haben man dann aber überlegt, so, wir wüssten gar nicht so genau, wofür geben wir denn das Geld jetzt aus? Wir müssen erstmal super viel rausfinden, um irgendwie zu wissen, was funktioniert denn und in welche Richtung gehen wir denn jetzt und so. Und hatten noch nicht so die Idee, wo wir gesagt haben, okay, und das ist das, was auf jeden Fall funktioniert, sondern wir wussten, wir müssen ganz viel ausprobieren. Und wir haben gesagt, bevor wir nicht hundertprozentig wissen, wofür wir das Geld ausgeben würden, holen wir uns kein Geld rein. Und das hat sich im Nachhinein als eine sehr, sehr gute Entscheidung erwiesen, glaube ich, für uns, wer wir so als Gründer sind und wer wir aber auch so als Unternehmen sind, weil wir uns damit eine unglaubliche Freiheit gelassen haben. Also einmal, wenn ich es in meinem Umfeld mitbekomme, Leute, die gerade in der Funding Round oder sowas sind, ne, wie einmal diese Abhängigkeit, also man gibt ja so ein bisschen Freiheit auf mit dem Geld, was man reinholt, weil man eben Anteile angibt und nicht mehr allein die eigene Vision damit hinkommt. Und ich glaube, das hängt sehr stark vom Geschäftsmodell ab. Wir brauchen in unserem Geschäftsmodell eben kein Geld von außen. Und dann ist eben auch die Frage, und das kam jetzt so in den letzten Wochen bei uns vor allem auf, was wollen wir eigentlich mit unserem Leben machen? Und wer wollen wir als Gründer sein und was ist eigentlich Erfolg für uns? Da haben wir letztes Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen. Und da kristallisiert sich jetzt gerade mehr und mehr raus, dass uns diese Freiheit unglaublich wichtig ist, zu gucken, okay, was machen wir denn mit unserem Unternehmen? Wo wollen wir damit hin? Das ist immer noch nicht ausgeschlossen, dass wir Investoren irgendwann mit reinholen, ne, wenn es irgendwann Sinn macht. Aber jetzt gerade macht es keinen Sinn, weil wir gerade immer noch sehr viel ausprobieren. Wir wissen inzwischen, okay, die Sachen funktionieren und die Sachen funktionieren eher weniger. Aber wir können selbst entscheiden, welche wir von diesen Sachen machen und welche nicht. Und dadurch, dass wir als Firma auch extrem unternehmerisch arbeiten, inklusive unseren Mitarbeitern, also das war ein bisschen doppelt gemoppelt, aber unsere Mitarbeiter sind quasi auch alle sehr super selbstständig, super unternehmerisch. Wir sind sehr transparent, wir teilen unseren Finanzplan zum Beispiel. Und das vieles davon könnten wir nicht, je nachdem auch, welche Investoren wir uns reinholen. Ne? Also ich glaube, es ist auch immer noch ein Unterschied zwischen VC-Case und Angel-Investment am Anfang und so. Also ich glaube, der größte Punkt ist aber für uns die Freiheit, Dinge ausprobieren zu können, so wie wir das für richtig halten und in unserem eigenen Pace gehen zu können.
Das verstehe ich. Das steht auf der Plusseite. Was sind die größten Nachteile dieses Wegs?
Es gab durchaus die Momente, wo gerade ich bin in unserem Unternehmen ja diejenige, die immer nach außen geht, die auf Konferenzen ist, die auf LinkedIn die ganze Zeit postet, die sehr im Außen steht. Und so natürlich bin ich auch super viel in der Startup-Welt unterwegs und höre dann, ja, und wir haben so viel Funding eingesammelt und wir haben so viel Funding eingesammelt und so. Und dann habe ich mich schon öfter mal hinterfragt, so, und wir? Und oder wir haben in einem halben Jahr oder in einem Jahr irgendwie 20 Mitarbeiter eingestellt und sowas, ne? Und das klingt schon super cool, wo das dann durchaus manchmal irgendwie schwer war zu sagen, ja, wir sind Bootstrap, weil halt einfach in der öffentlichen Wahrnehmung wir meistens das Funding bekommen, ja ganz oft schon als Erfolg gewertet wird. Ist es ja auch, ne? Ist ziemlich cool.
Schau dir mal Gründerszene an, ne? Also die Schlagzeilen hinter alle hier 10 Millionen, 15 Millionen, ne? Das ist sehr wenig andere Meldungen. Da ist
genau
die Menge des Geldes, das man eingesammelt hat, der Grad des Erfolges. Wobei das ja auch schnell auch mal zum Boomerang werden kann, ne? Wenn dann nämlich die Folgerunde kommt und man plötzlich eine Bewertung rechtfertigen muss, in die man vielleicht noch reinwachsen muss, sagen wir mal so, ja?
Ja, voll. Und man kann halt auch einfach nicht so schnell wachsen. Ne? Also so als Bootstrap-Startup musst du dir halt viermal überlegen, kann ich jetzt jemanden einstellen oder kann ich irgendwie die Ausgabe tätigen? Und eins der Sachen zum Beispiel, wir fahren jetzt nächste Woche, fahren wir alle zusammen mit dem kompletten Team nach Paris und haben uns also so komplett mit Fahrtkosten und Übernachtungskosten plus Ticketkosten und sowas. Und sich das leisten zu können, ist halt für uns echt ein Meilenstein. Also, dass wir das einfach bezahlen können, so als Company mit. Und überhaupt, wo wir herkommen, so von letztem Jahr zum Beispiel, wo wir angefangen haben, dieses Jahr im Januar mit 3 Leuten und jetzt halt einen ganz anderen Kostenblock haben mit 8 Leuten im Team jetzt. Und wir heiern gerade schon wieder. Und dieses Erfolgserlebnis, Leute einzustellen, diese Kosten zu tätigen, wie zum Beispiel, wir wollen jetzt alle zusammen mit dem Team zum No-Code Summit fahren und können das bezahlen. So, das ist, das sind dann halt so die Erfolge und die sind unglaublich groß für mich persönlich. So, aber natürlich in diesem Gründerszene Artikel Boost.
Kosmos, ja, ist das gar keine Kategorie, ne?
Ist das, das halt ja, so, ja, pff, was wollt ihr denn? Wir haben hier unser Company-Event mit, was weiß ich, für Hallen gemietet und machen hier eine riesige Party und so. Also, ja, das, aber es sind einfach andere Probleme, glaube ich, die man hat. Ja, also,
ja, klar. Ja, toll, Lilith, dass du das auch so offen teilst. Das finde ich sehr, sehr sympathisch und ist auch sehr nachvollziehbar, ja. Das ist halt eine andere Form, das sagen wir mal, das Company Startups bauen. Und ich kann mir auch, dass dann solche Dinge, die, wenn jetzt jemand gerade 5 Millionen Euro bekommen hat, für die ist es wahrscheinlich gar keine Frage. Ja klar, ich kaufe irgendwie MacBooks, die neuesten, weil ich will ein cooler Employer sein. Oder ich will irgendwie alle irgendwie nach Paris, mein Company-Event muss besser sein als das von Gorillas oder so. Das kann ich verstehen, ja. Und dann denkt man, okay, da ist das Geld irgendwann am Ende. Lilith, ja. Wir müssen jetzt, du hast schon einen Stichpunkt gesagt, nämlich wir wollen noch darüber reden, worüber wir in der nächsten Folge reden. Und eine Sache, die ich mal in den Ring werfe, ist, ihr fahrt nach Paris, aber das macht ihr nicht einfach so, um den Eiffelturm anzugucken, du hast schon gesagt. Da ist eine Konferenz. Ist das ein Thema, ein großer Fokus des nächsten Monats?
Tatsächlich nicht so. Also nur die, also Paris ist jetzt quasi die eine Konferenz, das wird groß, das wird jetzt quasi die ganze Woche auch sein. Deshalb ist es schon für nächste Woche auf jeden Fall Fokus. Danach wird es ein bisschen ruhiger, dann im November fängt es wieder mit Konferenzen an. Genau, aber wir fahren alle zusammen nach Paris. Normalerweise bin ich immer diejenige, die mehr oder weniger alleine auf Konferenzen fährt, je nachdem, wo es ist. Dann kommt schon mal der ein oder andere aus der jeweiligen Stadt mit. Aber Paris zum Beispiel kommen wir jetzt mit dem ganzen Team, weil der No-Code Summit so ein bisschen einen anderen Fokus für uns hat. Also normalerweise gehe ich auf Konferenzen und spreche da. Also ich bewerbe mich als Speakerin oder werde gefragt als Speakerin tatsächlich inzwischen. Und dann kommen Leute auf mich zu, die potenzielle Kunden sein können. So, das ist quasi einfach eine ganz klassische Leads sammeln, Brandbuilding und Netzwerken. Paris wird ein bisschen anders, weil es da uns vor allem darum geht, persönliche Kontakte mit den Toolanbietern zu knüpfen, weil die für uns in der Agentur natürlich super wichtig sind, aber auch im Education-Bereich, so mit welchen Tools-Anbietern wollen wir arbeiten, wer will mit uns kooperieren, um quasi mit uns auf den deutschen Markt zu gehen, wo haben wir auch Zielgruppenüberschneidungen, und da ist dieser persönliche Kontakt, sich ja wirklich mal persönlich kennengelernt zu haben, ist halt unbezahlbar, und deshalb gehen wir da jetzt auch mit dem ganzen Team hin. Also unter anderem natürlich auch, weil wir unseren Teammembern natürlich die Möglichkeit geben wollten, so hey, ihr lernt auch mal die komplette No-Code-Szene kennen, ihr lernt die Gründer von den Tools kennen, mit denen wir täglich arbeiten und so. Und die haben mega Bock da drauf. Und da freue ich mich auch riesig drauf, mit allen zusammenzufahren. Aber eben natürlich auch mit allen eben diese Kontakte zu knüpfen. Und das ist eben ein bisschen was anderes als auf den anderen Konferenzen, wo wir eher auf der Suche nach neuen Kunden sind.
Alright, gut, dann haben wir nächste Folge was zu besprechen. Das ist auch die letzte Folge der Staffel. Das heißt, da machen wir nochmal ein Review, sagen wir mal, der letzten 6 Monate oder 7 Monate sind es mit einem kleinen Break dazwischen, Sommerbreak. Von daher, Lilith, ich wünsche dir viel Spaß in Paris mit deiner Company. Wir werden nächstes Mal erfahren, wie es war. Und vielen Dank, bis dahin.
Vielen Dank dir, bis dahin.
So, das war's schon wieder mit den 3 Gründern. In etwa 4 Wochen kommt der nächste Check-in mit den 3 Gründern. Das ist dann auch die letzte Folge dieser Staffel, wo wir zurückschauen auf die vergangenen 6 Folgen, was eigentlich alles gelungen ist und was auch nicht geklappt hat. Mich erreichst du mit allen Anregungen unter alexander@digitaloptimisten.de. Wenn dir gefällt, was wir machen, dann bewerte diesen Podcast mit 5 Sternen und erzähl einer weiteren Person in dieser Woche, was wir hier mit Heroes Grow machen. Nächste Woche Montag kommt natürlich eine neue reguläre Folge des Podcasts. Bis dahin und bleib optimistisch.